Also, stell dir mal vor, dein Leben bricht von einem Tag auf den anderen einfach komplett zusammen. Du verlierst deinen Job, eine wichtige Beziehung zerbricht oder du sitzt in so einem kalten Neonlicht einer Arztpraxis und bekommst eine Diagnose, die dir ja sprichwörtlich den Boden unter den Füßen wegzieht.
Oh ja, das ist dieser absolute Albtraummoment, den man ja wirklich niemandem wünscht.
Absolut. Und in genau diesem exakten Moment wird dein Gehirn ja sofort auf Autopilot schalten. Es wird eine einzige, alles dominierende Frage fordern, nämlich warum? Warum passiert mir das?
Warum gerade jetzt?
Genau. Und vor allem, womit habe ich das verdient? Also, wir sind als Menschen ja geradezu besessen von dieser Suche nach dem Warum. Aber was wäre, wenn das Universum schlichtweg, gar nicht dafür gebaut ist, dir diese Antwort zu geben? Was, wenn die Suche nach dem Grund an sich schon der eigentliche Fehler ist?
Das ist eine extrem unbequeme Vorstellung, weißt du, weil das rüttelt ja direkt an den Grundfesten von unserem Weltbild. Wir gehen ja fast instinktiv davon aus, dass unsere Lebensrealität so eine Art geschlossenes, logisches System ist. Ein System, in dem jede Wirkung irgendwie eine klare Ursache haben muss.
Ja, wir haben heute nämlich für diese tiefgründige Analyse ein Material auf dem Tisch, das genau diese Erwartungshaltung, ja, komplett demontiert. Es geht um die Arbeit des Theologen und Historikers Dr. John Walton und da ganz spezifisch um seine Analyse des Buches Hiob.
Richtig, eine sehr spannende Quelle.
Und unsere Mission für heute ist es, dass wir unsere modernen, oft ja extrem festgefahrenen Konzepte von Leid und Gerechtigkeit einmal wirklich schonungslos auseinandernehmen. Wir wollen uns ansehen, was eigentlich übrig bleibt, wenn das sprichwörtliche Warum komplett ins Leere läuft.
Also der radikalste Ansatz von Walton ist da direkt seine Eröffnungsprämisse. Er macht unmissverständlich klar, dass das Buch Hiob dem Protagonisten, also Hiob selbst, niemals eine Antwort auf sein Warum liefert.
Echt niemals?
Nein, niemals. Hiob hat ja wirklich alles verloren. Seine Familie, seinen ganzen Besitz, seine Gesundheit. Und er erfährt bis zum allerletzten Vers nicht, was eigentlich der Grund dafür war. Die erschütternde Erkenntnis, die Walton daraus ableitet, lautet halt, in Hiobs eigenem Verhalten gab es schlichtweg gar keine Ursache.
Okay, wow.
Ja, es war keine Bestrafung, es war auch kein pädagogischer Denkzettel, wie man das ja oft so gerne interpretiert.
Okay, lass uns das mal aufdröseln und auf unseren heutigen Alltag übertragen. Also, wir leben ja in einer Welt, die komplett auf technischer Ursachenforschung basiert. Ich vergleiche unser Mindset da eigentlich total gerne mit einem Ticketsystem beim IT-Support.
Ein Ticketsystem. Okay.
Ja, pass auf, also wenn eine Software abstürzt, dann gibt es doch immer einen Fehlercode. Das System sagt dir, Error 404, Datei nicht gefunden.
Ah, ja, verstehe.
Das Problem ist halt, dass wir genau dieses IT-Denken völlig nahtlos auf das Kosmische übertragen. Also wenn wir leiden, erwarten wir, dass das Universum uns da irgendwie einen Fehlercode ausspuckt. Wir wühlen dann so in unserer Vergangenheit und denken, naja, vielleicht habe ich letzte Woche jemandem Unrecht getan, vielleicht ist das jetzt schlechtes Karma.
Genau, wir suchen nach diesem einen Grund, um die Situation ja irgendwie kontrollieren zu können. Dieser Drang zur Kontrolle durch Wissen, der ist einfach tief in uns verankert.
Total. Das ist ja auch das, was Walton dieses Bild vom Beschwerdeschalter im Himmel nennt, an dem wir uns alle anstellen, oder?
Ja, die sogenannte Reasons Booth. Wir wollen zum Schalter gehen und unsere Erklärungen abholen. Aber Walton argumentiert halt, dass diese Suche in der Vergangenheit völlig zwecklos ist. Er geht da sogar noch einen Schritt weiter und schließt auch die Zukunft mit ein.
Die Zukunft auch noch?
Ja, selbst wenn wir sagen, so wie das in manchen spirituellen Traditionen ja üblich ist, okay, ich kenne den Grund jetzt nicht, aber es wird schon für irgendetwas gut sein. Es hat bestimmt einen zukünftigen Zweck.
Das hört man ja ständig, ja.
Genau. Aber laut Walton gibt es dafür absolut keine Garantie. Es gibt überhaupt keine Basis für die Annahme, dass für jedes Leid zwingend ein logischer, nachvollziehbarer Grund existieren muss.
Also, Moment mal, das musst du jetzt erklären. Das klingt für mich nach einer extrem bequemen Ausrede für ein völlig chaotisches Universum. Will Walton uns da ernsthaft sagen, dass furchtbare Dinge einfach so, ja, völlig grundlos passieren?
Weil wenn es keinen Grund gibt, dann ist doch alles nur noch purer blinder Zufall. Wo bleibt denn da überhaupt noch Raum für irgendeine Form von Ordnung oder Gerechtigkeit?
Um das wirklich zu greifen, müssen wir uns ansehen, wie Walton die Struktur unserer Realität beschreibt. Er unterscheidet da zwischen drei Zuständen. Da gibt es einmal die Ordnung, dann die Unordnung und das ist jetzt der absolut entscheidende Begriff, die Nichtordnung, also Non-Order.
Nichtordnung. Okay.
Wir neigen halt dazu, alles Schlechte, das uns passiert, sofort als Disorder, also als böse moralische Unordnung zu klassifizieren. Als etwas, das jemand aktiv kaputt gemacht hat.
Eine Plattenverschiebung, die dann ein Erdbeben auslöst.
Mhm.
Oder an ein wildes Wettersystem, aus dem ein Tornado entsteht. Das ist ja nicht böse.
Nee, das ist einfach Physik.
Richtig. Es ist nicht moralisch verwerflich. Es ist einfach die Natur, die in einem dynamischen, sich noch entwickelnden Zustand existiert. Walton argumentiert also, dass wir in einer Welt leben, in der diese Non-Order einen massiven Raum einnimmt. Wenn du von einem Tornado getroffen wirst, gibt es dafür einfach keinen moralischen Fehlercode.
Boah, das ist schon ein ziemlicher Schlag in die Magengrube.
Ja, absolut.
Erde Schalter im Himmel, wir haben unser kleines IT-Ticket in der Hand und rufen, hallo, ich hätte gerne das Erklärungsformular für den Schicksalsschlag vom letzten Dienstag. Und Waltons Antwort ist, da sitzt einfach niemand am Schalter, der dir dieses Formular ausdruckt, weil das Formular gar nicht existiert.
Und genau an diesem Punkt, wenn diese Erkenntnis langsam einsickert, dass es eben kein Erklärungsformular gibt, dann macht der Mensch laut Hiobs Geschichte den nächsten logischen, aber leider fatalen Schritt.
Welchen?
Wenn das System keinen Fehlercode liefert, verlangen wir, den Manager zu sprechen.
Wir wollen den Chef sprechen.
Genau. Wir eskalieren das Problem. Wir zerren die höchste Instanz. Wir zerren also Gott selbst, metaphorisch, auf die Anklagebank.
Aber ist das nicht eigentlich die natürlichste und vielleicht sogar irgendwie mutigste Reaktion? Ich meine, wenn ich das Gefühl habe, ich muss völlig grundlos leiden, während sich irgendwelche tektonischen Platten völlig ohne moralischen Sinn verschieben, dann hat derjenige, der dieses ganze ungezähmte System entworfen hat, doch verdammt nochmal einiges zu erklären, oder nicht?
Das fühlt sich für uns extrem logisch an, ja.
Eben. Wenn jemand das Sagen hat, muss der sich doch für das Chaos in seinem eigenen Zuständigkeitsbereich rechtfertigen.
Das ist exakt der Gedankengang, den Walton als den Hiob-Fehler bezeichnet. Hiob fordert in dem Text ja wirklich vehement seinen Tag vor Gericht. Er will Gott vorladen. Er will seine eigene Unschuld beweisen und von Gott verlangen, dass der mal seine kosmische Buchhaltung offenlegt.
So nach dem Motto, lass mal sehen, was du hier eigentlich treibst.
Genau. Er sagt im Grunde, hey, ich habe meine Akte geprüft, ich habe nichts falsch gemacht, also machst du deinen Job offensichtlich nicht richtig.
Und wie reagiert der Text darauf? Also, soweit ich das auf dem Schirm habe, taucht Gott im Buch Hiob am Ende ja tatsächlich auf, oder? In Kapitel 38. Aber er bringt ja keine PowerPoint-Präsentation mit Antworten mit.
Nein, absolut nicht. Er liefert das genaue Gegenteil von einer Rechtfertigung. In diesen berühmten Kapiteln dreht Gott den Spieß einfach komplett um. Er antwortet auf Hiobs juristische Vorwürfe mit einem verbalen Rundgang durch den ganzen Kosmos. Er fragt Hiob nach den Grundlagen der Schöpfung, nach den Sternbildern, nach den ganzen ungezähmten wilden Tieren, dem Behemoth und dem Leviathan.
Aha, warte. Diese wilden Tiere, das ist doch das perfekte Bild für das, was du vorhin diese Non-Order genannt hast, oder? Also, sie sind nicht domestiziert, sie sind gefährlich, die lassen sich nicht einfach in so einen kleinen Vorgarten sperren.
Ganz genau. Sie sind das ultimative Sinnbild der unkontrollierbaren Realität. Was Gott Hiob durch diese ganzen rhetorischen Fragen im Grunde sagt, ist, ach, du möchtest das Universum managen? Ja, bitte sehr. Schau dir diese unendliche Komplexität an, diese unglaubliche Balance zwischen Ordnung und Nichtordnung, die nötig ist, um den Kosmos überhaupt am Laufen zu halten.
Weißt du, das ist, als würde ein Passagier mitten in ganz schweren Turbulenzen vorne ins Cockpit stürmen und dem Piloten sagen, rutsch mal rüber, lass mich mal ans Steuer, ich kann das viel besser.
Das ist eine super Analogie. Und Walton foldert daraus, dass es für uns schlicht unmöglich ist, diese ganzen Mechanismen der kosmischen Verwaltung überhaupt zu begreifen. Wir können Gott nicht übertrumpfen, dieses Out-God-God. Es liegt nicht nur eine Gehaltsklasse über uns, das entzieht sich völlig unserer kognitiven Reichweite.
Also, ich versuche gerade wirklich, das nicht als herablassend zu empfinden. Weil es klingt schon so ein bisschen nach diesem klassischen Elternargument, so nach dem Motto, weil ich es sage und du noch zu klein bist, um das zu verstehen.
Ja, den Eindruck kann man schnell bekommen.
Oder uns absichtlich dumm hält. Es geht ja eher darum, dass unsere menschliche Vorstellung von der Welt viel zu mechanisch und simpel ist. Und dass wir viel zu viel von uns selbst halten. Wir wollen doch im Grunde so einen Verkaufsautomaten. Oben werfe ich eine gute Tat ein und unten kommt mein schmerzfreies, glückliches Leben heraus.
Dieses Verkaufsautomatenbild, das trifft den Kern dieser historischen Debatte wirklich perfekt. In der damaligen altorientalischen Welt herrschte ja die sogenannte große Symbiose.
Große Symbiose.
Ja, die Menschen damals glaubten, die Götter brauchen unsere Opfer, um stark zu bleiben, und im Gegenzug beschützen die Götter dann die Menschen. Das war ein knallhartes Geschäft. Und Walton zeigt eben, dass das Buch Hiob dieses Geschäftskonzept radikal zerstört. Wenn wir Gott da auf die Anklagebank setzen, überschätzen wir maßlos unsere eigene Perspektive und reduzieren dieses gigantische Gefüge der Realität auf so eine ganz simple Tauschwirtschaft.
Okay, also wenn wir jetzt akzeptieren müssen, dass wir keine Antworten bekommen und wenn wir das Management nicht verklagen dürfen, weil uns schlicht und ergreifend der kosmische Überblick fehlt, dann kippt ja die gesamte Dynamik der Geschichte in genau diesem Moment.
Richtig.
Weil es geht dann plötzlich gar nicht mehr um Gottes Motive für unser Leid. Wenn wir da mal ehrlich sind, geht es ab hier nur noch um unsere Motive.
Das wirft eine wichtige Frage auf, denn das ist der intellektuelle Wendepunkt der ganzen Analyse. Wenn wir noch mal ganz an den Anfang des Buches Hiob zurückgehen, da stellen wir plötzlich fest, dass die zentrale, die treibende Frage der Geschichte gar nicht von Hiob selbst gestellt wird.
Sondern?
Sie wird vom sogenannten Herausforderer gestellt. Das ist eine Figur, die oft als Satan übersetzt wird, was aber im Hebräischen eigentlich eher so die Funktion eines Anklägers am Hof beschreibt. Und diese Figur stellt die wichtigste Frage des ganzen Textes, nämlich, dient Hiob Gott umsonst?
Hier wird es wirklich interessant. Lass uns genau an dem Punkt mal anhalten. Denn ich glaube, hier wird es für jeden Einzelnen von uns richtig unangenehm. Diese Frage trifft doch den absolut schwächsten Punkt der menschlichen Natur.
Oh ja.
Weil sind wir tief im Innersten nicht alle irgendwie nur so spirituelle oder moralische Söldner? Selbst als gläubige Menschen oder auch wenn man einfach nur versucht, ein guter Mensch zu sein, haben wir doch alle dieses unausgesprochene Bonuspaket im Hinterkopf. Wir spenden Geld, wir helfen unseren Freunden, wir verhalten uns ethisch korrekt und unbewusst erwarten wir doch ewiges Leben, Vergebung, Erlösung oder zumindest, dass das Karma das schon regelt. Tun wir Menschen wirklich irgendetwas völlig ohne Eigennutz?
Und genau das ist der Knackpunkt. Walton identifiziert exakt dieses Konzept als den eigentlichen Kern der Geschichte. Er nennt das die uneigennützige Rechtschaffenheit, im Englischen disinterested righteousness.
Uneigennützige Rechtschaffenheit? Okay.
Die Provokation dieses Herausforderers ist ja, Hiob ist nur deshalb so fromm und gut, weil du Gott deine Schutzmauer um ihn herum gebaut hast. Nimm ihm die Belohnung mal weg und er wird dir direkt ins Gesicht fluchen. Die philosophische Herausforderung für uns alle lautet also, sind wir bereit, das Richtige zu tun und Gott zu dienen, selbst wenn diese ganzen Vorteile, dieses Bonuspaket, komplett wegfallen würden?
Boah, das fordert aber eine fast schon übermenschliche emotionale Stärke. Ich meine, es ist ja absolut leicht, ethisch korrekt zu handeln und das Universum zu lieben, wenn man gerade frisch befördert wurde und alle um einen herum gesund sind.
Klar. Dann ist das einfach.
Aber diesen moralischen Kompass wirklich zu behalten, wenn dir alles, aber auch alles genommen wird und du absolut keinen Profit mehr aus deiner Güte ziehen kannst, wer kann das denn ernsthaft von sich behaupten?
Um diese schiere Wucht der uneigennützigen Rechtschaffenheit wirklich greifbar zu machen, zieht Walton eine Parallele heran, die die Härte von diesem Konzept wirklich auf die absolute Spitze treibt.
Was für eine Parallele?
Er verweist auf eine der bekanntesten und gleichzeitig aber auch schwersten Geschichten der antiken Texte. Und zwar die Erzählung von Abraham und Isaak aus Genesis 22.
Ah, die Geschichte, in der Abraham aufgefordert wird, seinen eigenen geliebten Sohn auf so einem Berg zu opfern. Das ist ja echt ein Text, an dem sich seit Jahrtausenden Philosophen, Theologen und Kritiker komplett abarbeiten. Wie genau verbindet Walton denn dieses ethische Minenfeld mit unserer Frage nach dem Eigennutz?
Er tut das, indem er den Fokus darauf verschiebt, was Isaac da eigentlich repräsentiert. Wenn wir den Text mal in seinem historischen und literaturischen Kontext lesen, dann war Isaac ja nicht nur der geliebte Sohn. Er war die physische Manifestation des gesamten Bundes zwischen Gott und Abraham.
Also das Versprechen.
Genau. Gott hatte Abraham versprochen, durch diesen Sohn wird deine Familie zu einer großen Nation. Durch ihn wirst du dieses Land erben, durch ihn wird dein Name groß. Isaak war buchstäblich das gesamte Bonuspaket. Alles, was ihm vorher als Belohnung versprochen wurde, lag da, auf diesem Altar.
Weißt du, das verändert den Blickwinkel gerade enorm für mich. Wenn Isaak das stirbt, stirbt ja nicht nur ein Kind. Es stirbt die gesamte Zukunft, für die Abraham überhaupt das seine Heimat verlassen hat. Alles, wofür er Jahrzehnte gearbeitet hat, die ganze Grundlage seiner Beziehung zu Gott, das löst sich dann einfach komplett in Luft auf. Und das ist ja ein massiver Unterschied zu Abrahams früheren Prüfungen, oder?
Ja, ein gigantischer Unterschied.
Weil bisher gab er ja Dinge auf, weil ihm immer etwas Besseres versprochen wurde. Er hat da ein Land verlassen für ein besseres Land. Aber hier hatte er absolut nichts mehr zu gewinnen. Er stand kurz davor, restlos alles zu verlieren.
Und genau da zeigt sich diese Disinterested Righteousness. Er handelt völlig losgelöst von jedem persönlichen Nutzen. Und was hier faszinierend ist, ist Gottes Reaktion darauf. Als Gott im letzten Moment eingreift und dieses Opfer stoppt, da lautet der zentrale Satz in dem Text: Nun weiß ich, dass du Gott fürchtest. Walton macht sehr deutlich darauf aufmerksam, was die Alternative gewesen wäre. Die unausgesprochene Alternative zu diesem Satz wäre nämlich gewesen: Nun weiß ich, dass du es die ganze Zeit nur für dich selbst getan hast.
Wow.
Das ist der ultimative Beweis für uneigennützige Rechtschaffenheit.
Okay, also was bedeutet das alles für uns heute? Das wirft uns ja direkt zurück in unsere eigene Realität. Ich meine, wir sitzen ja nicht auf dem Berg mit einem Altar. Wir sitzen im Stau auf dem Weg zur Arbeit oder wir warten im Krankenhaus auf die Ergebnisse einer Biopsie. Wir versuchen irgendwie die Familie zusammenzuhalten, wenn am Ende des Monats das Geld knapp wird.
Ja, die tägliche Non-Order eben.
Genau. Wir kämpfen jeden Tag mit dieser ungezähmten Non-Order. Wenn wir jetzt dieses bequeme Verkaufsautomatensystem aufgeben müssen, wenn wir keine Erklärungen bekommen und wenn wir unsere Integrität wahren sollen, selbst wenn es uns absolut gar nichts nützt, was bleibt uns dann überhaupt noch? Wie können wir als normale Menschen in so einem Konstrukt leben, ohne völlig zynisch zu werden?
Die Synthese aus Waltons gesamter Analyse mündet in einem Konzept, das wirklich so simpel klingt und doch das absolut Schwerste überhaupt ist. Und das ist Vertrauen.
Vertrauen.
Ja, wenn wir das kosmische Verkaufsautomatendenken wirklich ablegen, dann bleibt nur das nackte Vertrauen übrig. Und hier müssen wir Vertrauen ganz klar von Wissen trennen.
Wie meinst du das konkret? Wo ist da die Grenze?
Stell dir vor, du gehst über eine Brücke und du hast vorher das statische Gutachten der Ingenieure gelesen, das dir zu 100% garantiert, dass die Brücke dein Gewicht problemlos hält. Dann brauchst du in dem Moment kein Vertrauen.
Nee, dann weiß ich's ja.
Genau, du hast Gewissheit. Du hast das volle Wissen über Ursache und Wirkung. Vertrauen aber fängt exakt an der Grenzlinie an, wo der Verstand und die Logik aufhören, wo die Gründe und Erklärungen versagen und wo dieses Gutachten eben nicht existiert. Hätten wir auf jedes Warum in unserem Leben eine klare Antwort, bräuchten wir gar kein Vertrauen.
Ja, krass. Das Paradoxe daran ist ja, genau dann, wenn das Leid am allergrößten ist, wenn diese Non-Order unser Leben am brutalsten trifft, ist dieser Drang nach Gewissheit ja am stärksten. Aber laut dieser Logik ist das exakt der Moment, in dem Gewissheit eigentlich unmöglich wird und echtes Vertrauen überhaupt erst existieren kann.
Ganz genau. Walton bringt es da sehr ruhig auf den Punkt. Je schlimmer die Situation, je tiefer der Abgrund vor uns, desto unfassbar schwerer wird es zu vertrauen. Aber genau in dieser Tiefe wird dieses Vertrauen auch am allermeisten benötigt. Es ist die bewusste Entscheidung, anstatt sich dem Chaos hinzugeben.
Das erfordert ja einen kompletten Paradigmenwechsel in unserem Kopf, oder? Wir müssen diese ganzen Vorteile, dieses Bonuspaket in unserem Kopf völlig abwerten. Es darf uns einfach nicht mehr primär um das gehen, was wir persönlich am Ende für uns selbst herausbekommen.
Das ist der Kern, ja. Wir sollten uns nicht als Kunden des Universums begreifen, die da am Schalter eine Dienstleistung einfordern, sondern als Partner. Wir sind Partner in den Plänen Gottes für diesen Kosmos. Die bloße Teilnahme an diesem großen Vorhaben, inmitten der Non-Order etwas Gutes zu tun,
Das muss unser eigentlicher Antrieb sein.
Ich finde, das weist unser menschliches Ego so richtig in die Schranken. Es geht halt nicht um meinen kleinen Beschwerdeschalter. Es geht wirklich darum, auch in der absoluten Dunkelheit, ohne Fehlercode und ohne die Aussicht auf irgendeinen Bonus, weiterhin einfach den nächsten richtigen Schritt zu tun. Ohne Eigennutz.
Richtig. Wir kreieren Bedeutung eben nicht dadurch, dass wir die Vergangenheit entschlüsseln, sondern dadurch, dass wir in der Gegenwart diese Integrität beweisen.
Wahnsinn. Also das ist wirklich intensiv und lässt einen definitiv nicht so schnell los. Wir haben unser Ticketsystem demontiert, wir haben diesen Hiobsfehler analysiert und uns der harten Realität der uneigennützigen Rechtschaffenheit gestellt. Ich danke dir, dass du uns da heute so erhellend durch diese tiefgreifende Quelle geführt hast. Und auch dir, dass du dich auf diese Reise eingelassen hast. Bevor du jetzt aber wieder in deinen ganz normalen Alltag zurückkehrst, möchte ich dir noch einen völlig neuen, abschließenden Gedanken mit auf den Weg geben, der genau hier ansetzt. Stell dir mal vor, du könntest heute im Laufe des Tages eine völlig selbstlose, wirklich gute Tat vollbringen. Du triffst eine Entscheidung, die jemand anderem massiv hilft. Aber du tust das unter einer absoluten, unverrückbaren Bedingung. Du erhältst das sichere Wissen, dass dir im gesamten Universum niemals auch nur der geringste karmische Bonuspunkt dafür angerechnet wird. Niemand wird klatschen. Und dein eigenes Leben wird durch diese eine Tat in Zukunft vielleicht sogar ein ganzes Stück unbequemer. Würdest du es trotzdem tun? Und was sagt deine ganz ehrliche Antwort darauf eigentlich über dein persönliches Warum aus? Denk mal drüber nach.
Das ist eine Frage, die wirklich alles auf den Prüfstand stellt. Passt gut auf euch auf.